SR Info. Bilanz am Abend.
Dazu begrüßt Sie Jochen Marmit und wir haben unter anderem folgende Themen für Sie vorbereitet. Bis 18 Uhr Pflöcke einschlagen. Die G7 beginnen ihr Treffen in Italien mit klaren Signalen. Langsamer, aber auch sicherer, was das neue Postgesetz für Ihre Briefe und Pakete bedeutet. Und trainieren, spielen, Flagge zeigen. Die besondere Mission des ukrainischen Fußballteams. Es ist ein Gipfel im Schatten von Putin und Trump. Die G7-Staaten, sie treffen sich seit heute in Italien. Und obwohl eben der russische Präsident und auch der Ex-US-Präsident nicht dabei sind, viele Themen und Überlegungen haben doch durchaus auch mit ihnen zu tun. So in Sachen Ukraine-Krieg, der nun im dritten Jahr weiter anhält. Die G7-Staats- und Regierungschefs wollen die Ukraine weiter unterstützen und dazu auch eingefrorene russische Gelder nutzen und gleichzeitig mit weiteren Schritten vorsorgen, dass auch ein möglicher künftiger US-Präsident Trump nicht mehr einfach so den Hebel wieder umlegen könnte. Jörg Seiselberg berichtet vom Gipfelauftakt.
Als Selenskyj gegen Mittag in Süditalien eintraf, wurde der Präsident der Ukraine von Regierungschefin Giorgia Meloni und guten Nachrichten empfangen. Ich bin sicher, dass wir es in diesen zwei Tagen schaffen, einen Austausch voranzubringen, der uns konkrete und messbare Ergebnisse schenken wird, sagte Meloni zum Auftakt des G7-Gipfels. Konkrete Ergebnisse, vor allem in Sachen weitere Ukraine-Hilfen. Die Staats- und Regierungschefs der 7 wichtigsten demokratischen Industrienationen haben heute grundsätzlich grünes Licht gegeben für ein 50 Milliarden Kreditpaket, heißt es aus der US-Delegation. Finanziert werden soll die Milliardenhilfe für die Ukraine durch Zinsen auf russisches Vermögen, das in den G7-Staaten eingefroren ist. Vor allem Washington hatte gedrängt auf dieses schnelle Ukraine-Hilfspaket auf Kreditbasis. Kiew soll das Geld bis Jahresende erhalten, es könnte überwiegend in Waffenkäufe fließen. Besonders mit Blick auf die Ukraine hat Gastgeberin Meloni zu Beginn betont, die G7 habe eine unersetzbare Rolle in der Regelung der weltweiten Krisen, besonders bei denen, die unsere Freiheit gefährden. Die G7-Beschlüsse sind stets Grundlagenentscheidungen. Wie die jetzt geplante Kredithilfe für die Ukraine konkret umgesetzt wird, müssen die Staaten der Europäischen Union nach dem Gipfel auf Arbeitsebene entscheiden. Der Großteil des eingefrorenen russischen Vermögens befindet sich in Europa, vor allem in Belgien. Und die Europäer möchten nicht auf den Risiken sitzen bleiben, wenn sich zum Beispiel die Zinssituation ändert. Atmosphärisch ist es zum Auftakt des Gipfels locker zugegangen. Die diesjährige G7-Präsidentin Meloni begrüßte Kanzler Scholz und die übrigen Teilnehmer im Luxusferienresort Borgo Egnazia unter blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen. Während des etwas längeren Wartens auf US-Präsident Biden vertrieb sich die Italienerin die Zeit damit, vor den Fotografen scherzhaft Selfies von sich zu machen. Für Italiens rechte Regierungschefin ist das G7-Treffen auch eine persönliche Bewährungsprobe. Vor Jahren galt sie wegen ihrer Vergangenheit in neofaschistischen Jugendorganisationen vielen als persona non grata. Nun präsentiert sich Meloni als G7-Präsidentin, aktuell gestärkt durch ihren Erfolg in der Europawahl, an der Spitze der demokratischen westlichen Industriestaaten. Unter anderem auf Wunsch Melonis stehen Maßnahmen gegen Migration und Hilfen für Afrika auf der Gipfelagenda. In der zweiten Arbeitssitzung heute gegen Mittag hat die G7-Runde in Borgo Egnazia ihren Ton gegenüber China verschärft. Im Text der ausgehandelten Erklärung wird laut Nachrichtenagentur dpa Peking vorgeworfen, mit Überkapazitäten den globalen Wettbewerb zu verzerren. Zunächst die USA und dann auch die Europäische Union haben in den vergangenen Tagen Strafzölle gegen chinesische Elektroautos angekündigt. Die G7 zeigen sich zudem, Zitat, tief besorgt darüber, wie China Russland unterstütze. Pekings Hilfe für die russische Rüstungsindustrie, so der Vorwurf, ermöglicht es Moskau, seinen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen.
Ihr ganz normaler Brief, der wird künftig durchaus langsamer zugestellt und ein klein wenig teurer wird er wohl auch werden. Das hat auch mit den rechtlichen Vorgaben für die Post zu tun. Die hat der Bundestag heute angepasst, den geänderten Marktbedingungen, so wie es heißt dort. Also darf die Postbriefe zukünftig auch langsamer zustellen. In bestimmten Fällen können Filialen mit Dienstleistungen auch durch Automaten ersetzt werden. Das ganze Paket betrachtet Hans-Joachim Viehweger.
Es sei einfach an der Zeit gewesen, das Postgesetz zu modernisieren, betont Reinhard Huben, der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag.
Mit dieser Reform, meine Damen und Herren, kommt das Postrecht endlich im 21. Jahrhundert an.
Das noch gültige Gesetz stammt aus dem Jahr 1997. Damals hatte die Politik die Konsequenzen aus der Privatisierung der Post gezogen. Was damals noch so geschah, daran erinnert der CSU-Politiker Hans-Jörg Durz in der Debatte.
In diesem Jahr wurde Netflix gegründet und hat seine DVDs damals mit der Post verschickt.
Was schon zeigt, wie viel sich seitdem getan hat.
Wir haben jetzt E-Mails, wir haben Messenger-Dienste,
sagt Andreas Audretsch, Fraktionsvize der Grünen.
Und trotzdem ist es von größter Bedeutung, dass der Brief sicher kommt, dass er rechtzeitig kommt, dass es verlässlich ist und dass es vor allem zu erschwinglichen Preisen passiert.
Das sei ein wesentliches Ziel der Reform. Der Post wird unter anderem erlaubt, sich bei der Briefzustellung etwas mehr Zeit zu lassen. Bisher mussten 80% der Briefe am Tag nach dem Einwurf ankommen. Künftig gibt es Regelungen für den dritten und vierten Tag nach Einwurf. Was Bernd Schattner von der AfD nicht reicht.
Der Vorschlag, die Zustellzeit für Briefe auf 5 Tage zu verlängern, stellt eine signifikante Verschlechterung dar, die weitreichende Auswirkungen haben wird.
Die Unionsparteien CDU, CSU kritisieren anderes an dem Gesetz, nämlich zusätzliche Berichtspflichten für Post- und Paketzusteller. Hans-Jörg Durz.
Dieses Postgesetz ist ein weiteres Beispiel, warum Bürokratie für die Unternehmen in Deutschland mittlerweile zum Standardnachteil Nummer 1 geworden ist.
Staatssekretärin Franziska Brandner aus dem Wirtschaftsministerium hält dagegen. Die neuen Vorschriften seien wichtig, um die Arbeitsbedingungen insbesondere bei den Paketzustelldiensten zu verbessern.
Und ja, es gibt in diesem Bereich leider schwarze Schafe. Der Zoll hat uns attestiert, dass in diesem Bereich nicht nur Missbrauch stattfindet, sondern organisierte Kriminalität.
Grüne und Gewerkschaften hatten daher für das Verbot der Nutzung von Subunternehmen plädiert. Nun kommen schärfere Vorschriften, zum Beispiel durch den Abgleich von Arbeitszeiten mit Zustellzeiten. Auch körperliche Entlastungen soll es geben, wenn Zusteller besonders schwere Pakete abgeben, sagt Sebastian Rohloff, SPD.
Wir regeln jetzt, dass es ab 10 Kilo eine Kennzeichnungspflicht gibt und dass der Regelfall bei Paketen über 20 Kilo das Zwei-Personen-Handling ist, außer es gibt ein geeignetes technisches Hilfsmittel.
Wobei darunter nicht eine Sackkarre zu verstehen sei, mit der man schwere Pakete in den 5. Stock bringe. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen ist da am Ende zusammengekommen. Auch die Bundesnetzagentur wird gestärkt. Sie ist verantwortlich dafür, welche Preise die Post verlangen darf. Gerade wird geprüft, ob die Post zu Beginn des kommenden Jahres das Porto erhöhen darf.
Ruven Lauer, ein junger Polizeihauptkommissar in Mannheim, gestorben am 2. Juni. Infolge des Messerangriffs durch einen mutmaßlich islamistisch motivierten Täter, einen 25-jährigen Mann aus Afghanistan. Dieser Fall und die Konsequenzen daraus sind hochpolitisch geworden, weil das Thema innere Sicherheit und Migration zu den aktuell umstrittensten Themen gehört. Auch im Deutschen Bundestag wurde heute darüber debattiert. Die Unionsfraktion hatte einen Antrag eingebracht. Eva Ellermann fasst die vorgebrachten Argumente zusammen.
Ein toter Polizist, ein tatverdächtiger Islamist aus Afghanistan. Die linken Abgeordnete Gökay Akbulut macht klar, warum der Bundestag heute über Konsequenzen debattiert.
Ein junger Polizist wurde getötet, weil er das Leben von anderen Menschen retten wollte. Als Mannheimerin macht mich diese Tat tief betroffen.
Darin und im Mitgefühl für die Angehörigen sind sich alle Fraktionen einig, aber nicht darüber, wie die Politik reagieren soll. Die Union legt einen Forderungskatalog vor mit viel Bekanntem. Mehr Abschiebungen, besserer Grenzschutz, mehr Datenspeicherung, mehr Unterstützung für die Polizei. Und sie präsentiert ein neues Werkzeug, wie der Heilbronner CDU-Abgeordnete Alexander Trom es nennt.
Wir wollen den unbefristeten Ausreisearrest selbstverständlich nach Verbüßung der Strafe. Und zwar so lange, bis der Täter freiwillig ausreist nach Afghanistan oder Syrien.
Also Abschiebearrest für schwere Straftäter bis zu ihrer freiwilligen Ausreise. Kein Weg zurück in die deutsche Gesellschaft. Die Union macht der Ampelkoalition Vorwürfe und wird selbst von der AfD bedrängt. Die findet nämlich, die Union schreibt bei der AfD ab. Der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio fragt deshalb:
Will diese Union durchsetzen oder blenden und verhindern? Ich denke, die Antwort ist klar und das wissen auch die Bürger.
Nur das Original steht für wirklich durchgesetzte Abschiebungen.
Sarah Wagenknecht vom gleichnamigen Bündnis wirft Union und Regierungskoalition ebenfalls eine verfehlte Migrationspolitik vor. Deutschland habe ein Problem mit islamistischen Parallelgesellschaften. Die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic verteidigt den Kurs der Bundesregierung. Mit Blick auf den Tatverdächtigen in Mannheim sagt sie:
Solche Leute, Straftäter nach Verbüßung ihrer Strafe und Gefährder gehören abgeschoben. Da gibt es in meiner Fraktion keine zwei Meinungen. Und es ist gut, dass das bereits heute gesetzlich möglich ist. Dafür brauchen wir keine unseriösen Schaufensteranträge der Union.
Die Union nutzt die Debatte auch für eine grundsätzliche Abrechnung mit den Ampelparteien. CDU-Abgeordnete Andrea Lindholz:
Handeln Sie endlich, tun Sie etwas oder geben Sie den Weg frei für Neuwahlen, damit andere endlich anfangen können, die Sicherheitsprobleme in unserem Land zu lösen.
Der Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierungsparteien wird emotional, als der Mannheimer FDP-Abgeordnete Konrad Stockmeier ans Rednerpult tritt. Er warnt vor populistischen Tönen und mahnt, kein Öl ins Feuer zu gießen. Er lenkt den Blick auf das, was Mannheim an Integrationsleistungen geschafft hat. Morgen werde die Stadt mit einer Trauerfeier von dem getöteten Polizisten Ruven Lauer Abschied nehmen. Und, so Stockmeier:
Wir werden uns vor seiner Leistung, vor dem, wie er unsere Rechte verteidigt hat, verneigen. Wir werden seinen Angehörigen, seinen Kolleginnen und Kollegen unser Mitgefühl ausdrücken. Und es ist das Erbe, das wir antreten müssen, diese Botschaft von Recht und Anstand und Gemeinsamkeit. Und dieses Erbe werden wir annehmen. Wir werden es mit Leben erfüllen, uns das von niemandem kaputt machen lassen.
Eva Ellermann berichtete aus Berlin. Sie hören die SR-Info Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Wenn sich aktuell die Gesundheitsminister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach treffen, dann geht es natürlich auch immer um den Streit bei der Krankenhausreform. Zwei Tage lang haben sie sich nun in Travemünde getroffen. Und was die strittigen Themen bei der Umsetzung der neuen Reform angeht, ist am Ende wieder klar geworden: Wir haben miteinander gesprochen, aber in dem Punkt bleibt der Status quo Dissens. Worum es noch ging, Hauke Bülow fasst zusammen.
Überraschend harmonisch, so bezeichnete Bundesgesundheitsminister Lauterbach den Verlauf der Konferenz mit seinen Länderkollegen.
Es ist deshalb aus meiner Sicht erfolgreich gewesen, weil es klar war, dass wir die gleichen Ziele verfolgen.
Und das bei den meisten der insgesamt 50 Anträge, über die die Ministerinnen und Minister gesprochen hätten. Die Stärkung der ambulanten medizinischen Versorgung, die Sicherung der Arzneimittelversorgung oder die Zukunft des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Nur in wenigen Punkten knirschte es bei der Konferenz in Travemünde weiter zwischen Bund und Ländern, erklärte die Gastgeberin, Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin von der Deken.
Der eine Punkt ist bekannt, aber da sind wir ja noch im parlamentarischen Verfahren. Es geht um die Krankenhausreform.
Was die Ziele betrifft, seien sich Bund und Länder völlig einig, betonte von der Deken, sowohl im Bereich der Finanzierung als auch der Struktur der Krankenhauslandschaft.
Was den Inhalt des Gesetzesentwurfs betrifft, dort sind wir in einigen Punkten doch noch weit voneinander entfernt. Die Positionen der Länder sind bekannt. An denen hat sich nichts geändert. Die werden wir auch über den Bundesrat als Stellungnahme in das parlamentarische Verfahren einbringen. Und dann hoffen wir, dass das dann dort seinen Weg geht.
Die Länder befürchten unter anderem, dass sie durch die geplante Reform die Planungshoheit über die Kliniken verlieren. Auch Finanzierungsfragen seien unzureichend geklärt und Vorgaben für Fachkliniken in Teilen zu streng, sodass Schließungen drohen würden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass seine Krankenhausreform im Januar 2025 an den Start gehen kann, und räumte gleichzeitig ein:
Wir haben diese Gesetzesvorlage, die wir jetzt gemacht haben, ins Kabinett gebracht, ohne die Punkte aufzugreifen, einfach um Geschwindigkeit aufzunehmen. Dass der Bund erstmal ein sauberes Werkstück vorlegt, im Kabinett beschließt, das ist passiert. Und dass die also Vorschläge, die jetzt im Länderpapier drin sind, die uns also gefallen, mit denen wir auch gut klarkommen, dann als Änderungsanträge in das laufende Verfahren gehen, ist klar.
Außerdem hätten die Länder sehr große Freiheiten dabei, wie die Gesundheitsversorgung in Zukunft bei ihnen vor Ort aussieht.
Kein Krankenhaus kann sich mit dieser Reform darauf verlassen, die Leistungen weitermachen zu können, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, weil die Länder haben die Möglichkeit, das abzuändern.
Lauterbach sieht darin eine mögliche Stärkung der kleineren Kliniken in der Fläche, da die Länder entscheiden sollen, wie die Leistungen verteilt werden. Weniger Streit gab es bei der Gesundheitsministerkonferenz beim Thema der Apothekenversorgung. Hier sei das Ziel, inhabergeführte Apotheken zu stützen. Die Versorgung mit Arzneimitteln solle nicht dem Internethandel überlassen werden, erklärte der Bundesgesundheitsminister. Einigkeit auch beim Thema Anerkennungsverfahren für ausländische Fachkräfte. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann betonte, dass die Verfahren unkomplizierter werden müssten.
Und deswegen wollen wir sehr stark nicht mehr so die Vergleichbarkeit machen mit Riesengutachten, sondern eigentlich mehr zu den Kenntnisprüfungen kommen, die dann auch vom Verfahren her wesentlich schneller gehen.
Kenntnisprüfung statt sprachliche Prüfungen, so der Tenor der Gesundheitsminister. Sie seien der künftige Weg bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Denn der Zugang zu medizinischen Berufen müsse einfacher werden.
Gehören Sie auch zu denen, die am Sonntagabend immer wieder auf Ihren Bildschirm gestarrt haben und sich gefragt haben, was ist denn da los? Wer im Saarland die Wahlergebnisse aus seiner Kommune wissen wollte, der durfte sich diese Frage zum Teil bis in die frühen Morgenstunden stellen. Wieso ist es zu diesem Blick in die Röhre gekommen, statt auf bunte Tabellen mit Zahlen? Für die zuständig ist der Zweckverband IGO Saar, der sich um die elektronische Verwaltung der saarländischen Kommunen kümmert. Meine Kollegin Katja Hackmann hat sich die Auswirkungen der Panne mal in der Gemeinde Wadern angeschaut und auch bei IGO nachgefragt, ob man denn dort mittlerweile überhaupt weiß, woran es nun lag.
Beispiel Wadern. Dort saßen der amtierende Bürgermeister Jochen Kuttler und andere im Rathaus lange auf glühenden Kohlen.
Also wir haben 5:05 da gesessen, da kam natürlich noch nichts. 7 Uhr gegen 7 Uhr kamen dann erste Ergebnisse. Das hat auch am Anfang recht gut geklappt. Und dann hat es gestockt. Dann habe ich meinen Finger genommen, auf die F5-Taste gedrückt und habe mir fast die Finger wund getippt, um ein Ergebnis zu bekommen, was dann aber nicht kam. Es hat über Stunden gedauert.
Die Auszählung der Ergebnisse lief zwar ohne Probleme, aber Kuttler ärgert sich darüber, dass die Anzeigeprobleme die Verwaltung in ein schlechtes Licht drücken.
Also die Außenwirkung war schon fatal, das kann man ganz klar sagen, weil wir auch viele Anrufe hatten, auch viele Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die eigentlich auch das live mitverfolgen wollten, was man im Jahr 2024 auch erwarten kann. Letztendlich wird das auf die Kommunen runtergespielt und mein Mitarbeiter, der hier damit beschäftigt war, der hat sich schon einiges anhören müssen, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte. Höhere Technik war das Problem.
Zuständig für die Wahlergebnisse ist fast überall im Saarland der kommunale Zweckverband EGO. Geschäftsführer Stefan Tull entschuldigt sich bei den Kommunen für die verzögerte Anzeige der Wahlergebnisse. Sie hätten sich mit den Zugriffszahlen auf ihren Server verschätzt.
Die Erfahrung aus den letzten Wahlen, als auch von den Testwahlen, die wir im Vorfeld durchgeführt haben, um letztendlich das System richtig zu konditionieren, beliefen sich in der Größenordnung 10.000 bis 20.000 Zugriffe relativ zeitgleich. Am letzten Sonntag waren wir konfrontiert mit ca. 4 bis 5 Millionen Zugriffen relativ zeitgleich. Und aufgrund einfach dieser wesentlich größeren Dimension ist das System dann irgendwann in die Knie gegangen.
Einen Hackerangriff schließt der IGO Saar aber aus. Warum es diese hohen Zugriffszahlen gab, werde aktuell noch analysiert. Wichtig ist aber jetzt vor allem, was folgt aus diesem Problem? Was soll künftig verändert werden? Etwa für die Stichwahl in knapp 2 Wochen oder aber längerfristig?
Wir werden natürlich jetzt an der Systemarchitektur was ändern, das System skalierbar machen, sodass man auch im laufenden Betrieb die Serverkapazitäten hochfahren kann bei Bedarf. Wir werden auch vor das System Puffer bauen, sodass letztendlich eine Auswirkung in diesem Maße nicht mehr stattfinden kann.
Rund 70.000 Euro pro Jahr zahlt der Verband nach eigenen Angaben für die Wahlsoftware. Die Kosten werden auf die Kommunen aufgeteilt, nach deren Größe. Und dafür möchten diese, dass die Präsentation der Ergebnisse in Zukunft funktioniert. Bei den Stichwahlen in gut einer Woche und auch danach.
Die SR-Info-Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Weitere Meldungen des Tages hat Stefan Deppen.
Die NATO-Staaten wollen ihre Unterstützung für die Ukraine besser untereinander abstimmen. Zu diesem Zweck haben die NATO-Verteidigungsminister nach Informationen der deutschen Presseagentur bei ihrem Treffen in Brüssel einen sogenannten Operationsplan beschlossen. Die Unterstützungsaufgaben werden bislang federführend von den USA wahrgenommen. Das Projekt gilt auch als Vorkehrung für eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident. In der NATO wird befürchtet, dass von einem politischen Kurswechsel in Washington auch die Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte betroffen sein könnten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Klage zu den Corona-bedingten Grenzschließungen zwischen Deutschland und Frankreich abgewiesen. Ein französischer Staatsbürger hatte die Klage eingereicht. Er wollte im Mai 2020 in einem deutschen Supermarkt einkaufen. Bundespolizisten verweigerten ihm an einem Grenzübergang in Kleinblittersdorf jedoch die Einreise. Der Kläger argumentierte, dass von ihm keine Gesundheitsgefahr ausgegangen sei. Das Gericht entschied aber nun, dass die Einreiseverweigerung hinsichtlich der möglichen Corona-Risiken rechtmäßig und verhältnismäßig war. Ab dem neuen Schuljahr und dem kommenden Wintersemester bekommen BAföG-Empfänger mehr Geld. Der Bundestag hat eine entsprechende Reform der Ampelkoalition beschlossen. Demnach sollen die Sätze für Studierende um rund 4% auf 977 Euro Höchstsatz im Monat steigen. Zudem soll der Freibetrag angehoben werden. Empfänger und deren Eltern können dann etwas mehr verdienen, ohne dass der BAföG-Anspruch verfällt. Außerdem sollen Studierende aus ärmeren Familien eine einmalige Starthilfe in Höhe von 1.000 Euro erhalten.
Ungarn steht erneut in den Schlagzeilen, und zwar ganz besonders die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán. Der Europäische Gerichtshof, er hat finanzielle Sanktionen gegen ihn wegen seiner Asylpolitik verhängt. Das Land würde höchstrichterliche Entscheidungen zum Asylsystem nicht umsetzen und deshalb 200 Millionen Euro Strafe und ein tägliches Zwangsgeld von 1 Million Euro für jeden weiteren Tag des Verzugs. Die Reaktion aus Budapest: Empörung. Wolfgang Fichtel.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wusste, dass Ungarn verurteilt wird, irgendwann. Weil es sich seit Jahren weigert, Migranten und Asylbewerber nach EU-Standards zu behandeln. Weil es, mit Ausnahme der oft ungarischstämmigen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, praktisch keine Flüchtlinge gibt in Ungarn. Vor allem so gut wie keine anerkannten Asylbewerber. Orbán macht damit Wahlkampf, auch in den letzten Wochen, als es um die Sitze im Europaparlament ging und plötzlich ein ernstzunehmender Herausforderer aufgetaucht war, der auch noch aus dem Stand auf 30% der Stimmen gekommen war. Orbán war also vorgewarnt und schnell in der Reaktion. Empörend und inakzeptabel sei das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, lässt er via Facebook den Rest Europas wissen. Und er kündigt Widerstand an. Ungarn werde nicht nachgeben und bei seiner restriktiven Migrationspolitik bleiben, zum Schutz der ungarischen Grenzen und des ungarischen Volkes. Ungarn war also vorgewarnt, aber vielleicht doch überrascht, was die Höhe der verhängten Strafen angeht. 200 Millionen Euro plus täglich eine weitere Million, solange sich nichts ändert. Das empörte Nachrechnen übernahm Orbáns Kanzleramtsminister Gergely Gulyás. Das Urteil geht über die Klage der EU-Kommission hinaus. Die forderte 7 Millionen Euro Geldbuße und nicht 200 und 6 Millionen Forint. Das sind nur rund 15.000 Euro pro Tag. Der Gerichtshof aber verurteilte Ungarn zum 70-fachen des von der Kommission geforderten Betrags. Viel Geld für den ungarischen Haushalt bei einer schwächelnden Wirtschaft und hoher Inflation. Außerdem viele Milliarden weiterer EU-Gelder für Ungarn sind ja auch noch eingefroren. Empört ist die Regierung Orbán vor allem aber auch über den Zeitpunkt des Urteils, so kurz nach den EU-Wahlen. Der Gerichtshof der Europäischen Union war im Wahlkampf zu feige, um da schon darüber zu entscheiden. Er verschob das Urteil auf die Zeit nach den Wahlen. Wir wissen doch schon seit Wochen, dass er die ungarische Regierung in dieser Angelegenheit bestrafen wird. Ein früheres Urteil wäre Orbán wohl willkommen gewesen, um es im EU-Wahlkampf einzusetzen, um noch mehr EU-skeptische Stimmen einzusammeln. Jetzt, so Ungarns Kanzleramtsminister Gergely Gulyás, werde man das Ganze erstmal analysieren und dann entscheiden, wie Ungarn reagieren wird. Ungarn, das im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird.
Nach Argentinien. Dort rumort es. Besonders laut, seit der aktuelle Präsident Milei seine Vorstellung von Regieren auch umgesetzt sehen will. So wurde sein Reformpaket für Argentinien am Abend vom Senat knapp verabschiedet und zuvor von heftigen Protesten begleitet. Warum die so heftig ausfallen, das wird klar, wer sich die Reformpläne mal genauer anschaut und dann noch dem unverhohlenen Hass des Präsidenten auf seinen eigenen Staat zuhört. Kai Laufen hat das getan.
Es war ein Polizeieinsatz von besonderer Härte. Mit Knüppeln, Wasserwerfern und Tränengas gingen die Einsatzkräfte im Zentrum von Buenos Aires gegen die Regierungsgegner vor. Dutzende wurden verletzt, darunter auch Abgeordnete der Opposition, als sie versuchten, das Senatsgebäude zu verlassen. Auch drinnen im Senat ging es hoch her. Mehr als 15 Stunden lang debattierten die Abgeordneten der argentinischen Provinzen über jeden einzelnen Punkt des umfassenden Gesetzespaketes. Wesentliche Streitpunkte dabei: Privatisierung von Staatsbetrieben, Arbeitsmarktreformen, Anhebung des Rentenalters für Frauen sowie Steuerbefreiungen für ausländische Großinvestoren. Besonders der letzte Punkt sorgt landesweit für Protest, denn Kritiker befürchten einen Ausverkauf der Rohstoffe, insbesondere Lithium, und Arbeitsplatzverluste. Kurz vor der Debatte hatte der selbsterklärte Anarchokapitalist Javier Milei in einem Fernsehinterview noch einmal sein Vorgehen erklärt.
Ich liebe es, der Maulwurf im Staatswesen zu sein. Ich bin derjenige, der den Staat von innen heraus zerstört. Diese Staatsreform muss jemand machen, der den Staat hasst. Und ich hasse den Staat so dermaßen, dass ich dafür sogar diese Lügen und Beleidigungen ertrage, die über mich und meine Liebsten ausgeschüttet werden. Über meine Schwestern, meine Hunde und meine Eltern. Alles, um diesen Staat zu zerstören.
Doch der argentinische Staat, seine Institutionen und die politische Opposition halten dagegen. Die Abstimmung spätabends führt zu einem Patt. 36 Stimmen dafür, 36 dagegen. Nur die Stimme der Vizepräsidentin Victoria Villarroel sorgt für die Annahme der Reformvorschläge.
Da die Abstimmung wieder unentschieden ausgegangen ist, werde ich den Gleichstand aufheben. Heute haben wir zwei Argentinien gesehen. Ein gewalttätiges Argentinien, das ein Auto in Brand setzt, das Steine wirft und die Ausübung der Demokratie in Frage stellt. Und ein anderes Argentinien, das der Arbeiter, die mit großem Schmerz und unter großen Opfern auf die Abstimmung warten. Ein Argentinien, das im November letzten Jahres den Wandel gewählt hat.
Angesichts dieses Ausgangs sprechen argentinische Kommentatoren von einem Pyrrhus-Sieg, denn über einzelne Punkte und Details wird das Parlament noch weiter debattieren und abstimmen. Beschlossen wurden schließlich neoliberale Wirtschaftsreformen, aber mit Einschränkungen. Staatliche Energieversorger werden privatisiert, nicht aber die Luftfahrtgesellschaft, und auch der Bildungssektor bleibt in öffentlicher Hand. Der Präsident erhält für zunächst ein Jahr Sonderrechte, die ihm ohne Zustimmung des Parlaments Reformen in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung, Wirtschaft, Finanz- und Energiepolitik ermöglichen. Das Präsidialamt feiert die historische Verabschiedung des Gesetzes, hieß es nach der Abstimmung in einer Mitteilung von Milleis Büro auf X. Nach seinem ersten großen Erfolg bei der angekündigten Radikalkur für Argentinien reiste Milei zum G7-Treffen nach Süditalien ab, um Giorgia Meloni, Emmanuel Macron und den Präsidenten der Weltbank zu treffen. Auf X hatte er den Rechtsruck bei den EU-Wahlen begrüßt und sich als Vorreiter dieser Bewegung dargestellt. Kommendes Wochenende nimmt Milei an dem Ukraine-Gipfel in der Schweiz teil und in rund zwei Wochen will er in Berlin Bundeskanzler Scholz treffen.
Für den Vereinsfußball war natürlich heute die Nachricht aus Dortmund eine Überraschung. Der bisherige Trainer Edin Terzic verlässt den BVB, Nuri Sahin wird übernehmen. Und wie die Ruhr-Nachrichten gerade berichten, wird auch Mats Hummels wohl den BVB verlassen. Ende Juni. Worauf aber dann doch einige Fußballfans mehr ihr Augenmerk richten, aktuell ist die Fußball-EM. Morgen Abend geht's los, 21 Uhr in München. Für ein Team ist es ganz besonders wichtig zu spielen, überhaupt zu spielen und Flagge zu zeigen, für die Ukraine. Und da sind Trainingseinheiten dann eben auch schon mal was Besonderes. Tim Brockmeier.
Es ist eine sehr, sehr spezielle, emotionale Trainingseinheit hier in Wiesbaden. Mehr als 3000 Menschen sind da und das weit bevor es losgeht. Ukraine, Fahnen, Trikots, Schals, wohin man guckt. Ukrainische Familien, Kinder, Kriegsversehrte, die ihre Fußballhelden sehen wollen. Auch mit dabei.
Ich heiße Jaroslav
Glib.
Ich heiße Vova.
Jaroslav Glib und Vova sind mit ihren Familien vor 2 Jahren vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Sie leben jetzt in der Nähe von Düsseldorf, sind extra zu diesem öffentlichen Training nach Hessen gekommen. Der eigenen Nationalmannschaft wenigstens kurz nahe sein und damit irgendwie auch ein bisschen der Heimat.
Ich glaube, Mudryk ist der Beste hier.
Mudryk?
Mikhailo Mudryk.
Und natürlich dem Superstar der Ukraine, Mikhailo Mudryk vom FC Chelsea. Bevor aber er und das Team kommen, gibt's erstmal den offiziellen Teil, eine Ansprache des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein und dann wird die Hymne gespielt. Das ganze Stadion steht, singt mit. Viele haben die Augen geschlossen, bei manchen fließen Tränen. Das Leid und Grauen in der Heimat ist plötzlich sehr nah und greifbar, obwohl so weit weg. Und dann Dann kommt endlich die Mannschaft.
Ein Riesenapplaus für die Nationalmannschaft aus der Ukraine.
Die Euphorie am Anschlag, die Handys sind gezückt, Fahnen werden geschwenkt, immer wieder ertönt der Ruf Slava Ukraini, Ehre der Ukraine, und natürlich wird der Superstar gefeiert. Die Trainingseinheit dann ist recht unspektakulär, aber sehr, sehr stimmungsvoll. Und nach rund einer Stunde dann vorbei. Natürlich gibt's danach Autogramme für die Fans, der Andrang ist riesig. Es ist etwas ganz Besonderes für uns, hier auf unsere Landsleute zu treffen, sagt Mittelfeldspieler Taras Stepanenko. Für sie werden wir bei dieser EM spielen und vor allem für alle, die zu Hause in der Ukraine sind. Wir sind jeden Tag mit dem Herzen und in Gedanken bei ihnen. Und dann unterschreibt Stepanenko noch die Ukraine-Fahne von Jaroslav Glibunvova. Die drei sind glücklich, euphorisiert.
Im Finale.
Bis zum Finale.
Und dann Gewinn.
Danach geht's für die drei zurück nach Hause, ins neue Zuhause nach Düsseldorf, nach dieser sehr, sehr speziellen, emotionalen Trainingseinheit der Ukraine.
Bleiben noch die Aussichten für die Nacht zum Freitag. Es gibt mehr Wolken, 8 bis 11 Grad morgen früh und dann durchaus wechselhaftes Wetter auch morgen bei 17 bis 21 Grad. Schauer und Regen durchaus auch am Wochenende. Soweit die SR-Info-Bilanz am Abend hier auf SR2 Kulturradio. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit.